Max, was bitte ist so cool an Familienunternehmen, am Mittelstand, an kleinen und mittelständischen Betrieben?
Ich habe das selbst in meinem Studium lang gar nicht verstanden. Und als ich studiert habe, wollte ich irgendwie danach zu BMW gehen, zu Mercedes gehen. Und habe dann über meinen Doktorvater, der Professor für Familienunternehmen ist, Zugang dazu bekommen und habe verstanden, hey, im Mittelstand und vor allem bei familiengeführten Unternehmen, da ist ein ganz anderes Wertekonstrukt da. Ne? Die denken über Generationen hinweg. Man spricht oft von Enkelfähigkeit. Und egal, welche Hierarchiestufe man auch intern hat, man wird als Mensch gesehen, man ist keine Nummer. Dann habe ich mein erstes Praktikum im Studium bei BMW gemacht, habe relativ schnell festgestellt, ich bin da nur eine Nummer. Und dann hat es bei mir langsam Klick gemacht zu sagen, A, ist der Mittelstand der Motor unserer Wirtschaft in Deutschland und B, macht es einfach auch viel mehr Spaß, mit denen zu arbeiten, weil ein anderes Wertekonstrukt dahinter denkt.
Hallo, moin moin, servus, grüß dich oder was auch immer du so sagst. Schön, dass du auf Play gedrückt hast hier bei Positiv Führen, meinem Podcast für alle, die mehr aus sich und ihrem Team herausholen wollen. Ich bin und bleibe Christian Thiele und ich freue mich, dass ich dir Monat für Monat praktische Tools vorstellen darf, inspirierende Geschichten, kluge Köpfe und hilfreiches Wissen aus der Welt der positiven Psychologie und vom Positive Leadership. Ich freue mich, wenn ich dich damit inspirieren und motivieren kann und wenn du vielleicht ein bisschen weniger transpirieren musst in deiner Führungsrolle als Chefin oder Chef und damit du deine Verantwortung mit noch mehr Gaudi und Gelingen wahrnehmen kannst. Zu Gast in dieser Folge, du hast ihn auch schon gehört, Professor Dr. Maximilian Lude oder auch Max. Max ist Managing Director bei der Philoneos GmbH, einer Münchner Beratung für Innovationen in Familienunternehmen. Und praktischerweise ist er auch noch Professor für Innovation und Strategie an der Tomorrow University of Applied Sciences. Kennengelernt habe ich ihn bei der Convention der German Speakers Association. Da hat er einen sensationellen Vortrag gehalten. Und deshalb will ich ihn dir, euch, Ihnen hier gleich im Podcast vorstellen. Ich will von ihm wissen, was macht eigentlich Familienunternehmen aus? Was heißt Innovation? Und zwar gerade dort in diesen Familienunternehmen. Und was verstehen die unter guter Führung? Wie geht dort gute Führung, die das Neue fördert, das Innovative und das Mutige? Und ihr werdet sehen oder hören, viele der Begriffe, mit denen ich mich sonst viel in diesem Podcast auseinandersetze, die tauchen erstmal nicht auf. Aber am Ende werden Max und ich dann doch sehr viel über Positive Leadership sprechen. Und die ist ja gerade wichtig in Zeiten, wo so viel die Rede ist von wirtschaftlichen Problemen und Nöten und so wenig von Lösungen, Zuversicht und Lust auf Zukunft. Du kommst gerade aus Mailand, Max. Norditalien hat ja auch eine ganz starke mittelständische Struktur. Ich glaube auch viel aus dem Mode- und Luxusbereich. Ist ja auch in Familienhand in 78. Generation zum Teil. Was ist da der Unterschied zwischen Italien und Deutschland oder was sind die Gemeinsamkeiten, die du da siehst?
Ja, genau. Also ich unterrichte da an der Politecnico, vor allem Marketing, Schrägstrich Innovation. Und wie du richtig sagst, es gibt ganz viele Familienunternehmen, nicht nur in der Fashion-Industrie, in der Automobilindustrie ist da groß. Mhm. Und die haben nochmal eine stärkere Verbindung zur Familie, wie man es auch so im Privaten kennt bei Italiener, Italienerinnen, La Familia. Und das wird im Unternehmen dann natürlich auch stark gelebt. Also da gibt es schon viele Parallelen. Ich würde sagen, es ist fast noch mal stärker ausgeprägt, wie das bei uns in Deutschland ist. Das Miteinander, das.
Jetzt hat Familienunternehmen natürlich aber auch immer irgendwie so ein paar alte Zöpfe, wo man überhaupt ist, welche Produktlinien man so fortführt oder was fällt dir da vielleicht auch noch so ein, was so, ja, vielleicht auch Skurrilitäten, Eigenheiten sind, die man im Mittelstand vielleicht noch mal mehr findet als jetzt in einem aktiengeführten Blue Chip.
Ja, da könnten wir jetzt, glaube ich, 4 Stunden drüber sprechen. Es gibt sehr viele Eigenheiten. Ja. Es gibt vor allem eine riesengroße Heterogenität. Mhm. Also Familienunternehmen, das ist nochmal der Unterschied zum Mittelstand, ist keine Größendefinition. Das heißt, es könnte die Bäckerin um die Ecke sein, bis hin zur Familie Balsen, riesengroß, ja. Und dann hast du natürlich sehr viele Eigenheiten. Und das hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun, der Führungskraft oder des Eigentümer, der Eigentümerin. Natürlich hantieren die mit eigenem Geld. Mhm. Und das führt manchmal zu schnelleren Entscheidungen, was cool sein kann. Manchmal aber auch zu total irrationalen Entscheidungen, die man vielleicht als Außenstehender so gar nicht verstehen kann, warum das jetzt gemacht wird. Ja? Mhm. Und da gibt es schon eine Reihe an Geschichten. und Abstrusitäten.
Was ist so das Abstruseste, was du erlebt hast und worüber du hier vor 3,8 Milliarden Podcast-Hörern sprechen kannst und magst?
Das sind dann einfach Business-Entscheidungen, die einfach nicht nachzuvollziehen sind vom Markt her. Jetzt komme ich da mit der Beraterbrille rein, obwohl ich mich selber gar nicht so als Berater sehe. Und dann sagen, pass auf, also der Markt sagt das, das sagen die Kunden, das wäre gewünscht. Und dann wird trotz allen Erkenntnissen und Fakten auf dem Tisch zu sagen, nein, mein Bauchgefühl sagt, wir machen es genau anders. Mhm. Und dann ist das so. Na, da kann ich argumentieren und noch und nöcher. Mhm. Das Bauchgefühl sagt das. Und das Bauchgefühl stimmt auch oft. Aber das ist natürlich in der Interaktion, auch für Mitarbeitende, die vielleicht was vorbereiten, total ein Spannungsfeld dann, ja. Also da gibt's schon wilde Geschichten.
Hast du ein Beispiel, wo dieses Bauchgefühl sozusagen diese ganzen McKinsey-Slides und sowas irgendwie, sozusagen getrumpft hat, gestochen hat und auch richtig war?
Also ich kann, ich habe zwei Beispiele. Ich fange mal damit an, dass ich einen Unternehmer kenne. Da kam dann ein Beratungshaus, das man in Deutschland ganz gut kennt, und hat dann natürlich wieder einen sehr Juniorigen dahin geschickt, der gerade aus dem Studium kam und hat da irgendeine tolle Pitch-Präsentation gemacht. Und im Termin hat dann dieser Unternehmer, hat dann einfach gesagt, Moment mal, ich hätte gern die offene Datei, die PowerPoint-Datei, und hat dann sein Firmenlogo einfach weggezogen, hat gesehen, dass das nächste drunter liegt, ne? Und dann hat er gesagt, dahin ist die Tür. Und das macht's ja auch aus mit Mittelstand oder zu arbeiten. So, die lassen sich auch nicht in die Pfanne hauen. Die haben eine riesen generationsübergreifende Erfahrung.
Ja.
Und da muss man schon kommen und sagen, hey, pass mal auf, du weißt mehr als ich. Ich helfe dir methodisch, aber du kennst dein Business besser. So.
Und das ist auch so ein Detektor für Bullshit, Bingo.
Voll und ganz, also richtig, richtig spannend.
Ja.
Und dann natürlich Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, die dann aber auch positiv ausgegangen sind. Ne? Ja. Also wir haben sehr lange ein großes Skigebiet begleitet in der Schweiz, Laax, für diejenigen, die das kennen. Und da gab es eine Reihe an Entscheidungen, die man vielleicht im ersten Moment gedacht hat, ah, okay, hätte ich so nicht gemacht, aber dann 3 Jahre später muss man sagen, ja, war schon richtig.
Die haben doch da mehr oder weniger alles in einer Hand, von der Pommesbude über die Skischule bis hin zur Seilbahn.
Das macht besonders, glaube ich, einmalig in Europa, dass du quasi als Skiresort wirklich alles aus einer Hand hast. Und dann können die halt wahnsinnig innovativ sein, weil dann wird so entschieden, hey, pass auf, wir machen das in einem Restaurant so, wir machen das mit der Bergbahn so. Die hatten mal tolle Aktionen. Das fand ich wirklich toll. Dann bei schlechtem Wetter wussten die nicht, hey, wir haben ja, wenn wir das Skigebiet aufmachen, trotz schlechtem Wetter, haben wir ja trotzdem alle Kosten. Ne? Wir machen alle Restaurants auf, wir haben alle Leute in der Bahn stehen. Und dann haben die einfach die Kunden gefragt, haben gesagt, pass auf, wenn wir 10.000 Votes haben online, dass ihr kommt, dann machen wir auf. Und das liebe ich, weil das sind moderne Ansätze, das sind wirklich kundenzentrierte Ansätze. Das wird da schnell entschieden und umgesetzt. Das kannst du jetzt in einem anderen Skigebiet, da bräuchtest du wieder mit 8 Stakeholdern, müsstest du da reden. Bergbahnbesitzer, Restaurantbesitzer, Hoteliers, bis da sowas umgesetzt wird.
Ich lese mal ein Zitat vor. Aus dem Mai 2020, kurz nach dem ersten Corona-Lockdown, viele Familienunternehmen erleben derzeit einen deutlichen Ruck in ihrer Innovationskultur. Weißt du, von wem das ist?
Ich hoffe nicht von mir.
Doch.
Sehr gut.
Professor Dr. Maximilian Lude. Würdest du das heute noch so unterschreiben, 4 Jahre später? Ein Ruck in der Innovationskultur, den du durch, seit, vielleicht auch wegen oder trotz Corona festgestellt hast.
Total. Also auf der einen Seite haben wir eine Zwangsdigitalisierung im deutschen Mittelstand durch Corona, was gut war letztendlich, weil viele aufgewacht sind.
Ja.
Und viele sind halt auch aufgewacht, vor allem, weil sie verstanden haben, wow, okay, die Welt kann sich von heute auf morgen einfach komplett ändern. Schaffen wir es überhaupt, uns anzupassen? Weil wir haben schon seit letzten 100 Jahren, machen wir die Sachen gleich. Und deshalb gab es einen Riesenruck. Also dieses Verständnis für Anpassungsfähigkeit, was ja für mich im Kern Innovation ist. Wenn wir über Innovation sprechen, muss es nicht immer sein, hey, wie viele neue Produkte hast du rausgebracht oder wie viel Budget steckst du in R&D? Es geht darum, wie schnell kann sich eine Organisation auf neue, sag mal, Faktoren anpassen. Und da ist schon ein Ruck da, da ist auch heute noch ein Ruck da und da wird es Gewinner und Verlierer geben.
Die Oma musste mitten im Krieg das Geschäft übernehmen vom Opa. Der Schwager konnte irgendwann nicht mehr mit der Schwägerin. Dem einen ist irgendwie ein Bein abgefallen oder die Scheune ist abgebrannt und sonst was. Ich habe das Gefühl, solche Geschichten sind in Familienunternehmen, also auch solche Resilienzgeschichten, ja, da war eine schreckliche Krise und wir haben es irgendwie überstanden, die sind in meinem Erleben für Familienunternehmen auch total typisch und sind dann vielleicht auch in so einer Situation hilfreich, oder?
Total, ja, also voll und ganz. Ich glaube, Familienunternehmen haben sich immer angepasst. Es gibt diese schöne Publikation in der Wissenschaft, die nennt sich Innovation Through Tradition, also Innovation durch Tradition.
Ja.
Und ich benutze diese Literatur oft, aber stelle sie auch manchmal um und sage, ist es nicht viel mehr Tradition durch Innovation. Mhm. Jetzt haben wir so viele Familienunternehmen, die über Generationen am Markt sind. Mhm. Die sind ja nur über Generationen am Markt, weil sie immer innovativ waren. Mhm. Sonst wären die ja schon gar nicht mehr da. Mhm. Wenn du mir da, ich keine Ahnung, wir haben Kunden, die sind in der 11. Generation, die wären nicht in der 11. Generation, hätten die sich immer wieder angepasst. Mhm. Da waren Kriege dazwischen, da waren Technologien dazwischen. Und ja, also deshalb können die das, ja.
Ich wollte dich gerade fragen, wie viel Tradition ist in Innovation? Aber du hast die Frage eigentlich beantwortet, ja.
Viel, und ja. Aber auch nicht. Also Tradition ist für mich jetzt keine so eine einfach so eine Zukunftsversicherung, mhm. ne, die einfach, oh, wir haben Tradition, da sind wir eh zukunftsfähig. Mhm. So nicht drauf ausruhen. Das mhm. machen manche und denken sich, oh, wir sind ja schon seit 4 Generationen da, wir mhm. werden die nächsten 4 auch noch da sein. Mhm. Nee, ich glaube, Tradition ist eine super gute Voraussetzung, mhm. um Innovation zu gestalten, mhm. wenn ich offen bin für Neues. Mhm. Wenn ich bewusst dafür ein Bewusstsein dafür habe, neue Technologien mit mhm. meiner Tradition zu koppeln, mhm. dann ist es richtig cool. Und das mhm. sagt auch die Literatur. Mhm. Aber sich einfach darauf ausruhen, was leider auch einige machen, das ist gefährlich.
Okay, aber was heißt jetzt genau Innovation? Definier doch bitte mal.
Ja, also es gibt 1000 Definitionen genau. für Innovation. Deshalb kann ja. ich mir jetzt eine raussuchen. Ich finde zum Beispiel, eine sehr passende Innovation ist es immer dann, wenn es für die Organisation neu ist. Mhm. So ist es sehr spannend. Wenn du jetzt eine Organisation hast, die immer noch Fax durch die Gegend schickt und auf einmal auf E-Mail umstellt, mhm. dann wäre das für diese Organisation eine Innovation. Mhm. Allgemeingültig würde aber hier niemand sagen, dass das eine Innovation ist. Ne?
Okay.
Ich mag die Definition deshalb, weil du bei Innovation immer die Organisation erstmal anschauen mhm. musst, wo kommen wir her.
Ne? Also und, sowas Relatives
genau, auch. Genau, total. Ohne mhm. zu verstehen, wo ich herkomme und wo die ja. Kultur herkommt, mhm. kann ich gar nicht innovieren.
Okay.
Mhm. Weil also ich finde alle Menschen grenzwertig, die irgendwie in Unternehmen blindlings reinrennen und sagen, hey, pass auf, ihr müsst jetzt so werden wie Spotify. Mhm. Die Welt tickt jetzt anders. Mhm. Ihr müsst jetzt nur noch digitale Geschäftsmodelle machen. Mhm. Nee, wo kommen wir denn her? Mhm. Und dieses Verständnis ist ganz wichtig im Mittelstand.
Mhm. Du hast mich auf ein Paper verwiesen, was ich super spannend fand zum Thema Innovation. Ich werde es hier auch in den Shownotes verlinken. Und da wird unterschieden zwischen Breite und Tiefe in der Suche nach Wissen und in der Suche nach Neuem. Erklär mal.
Naja, die Tiefe ist letztendlich, wenn du in einem Unternehmen, in eine bestimmte Branche agierst, dass du sehr tief in deine Technologie mhm. einsteigst, in deine Dienstleistungen einsteigst, in dein Produktportfolio einsteigst. Breite ist natürlich, ich schaue auch mal links und rechts über den Tellerrand mhm. hinaus. Okay, ich bin vielleicht Hersteller für, keine Ahnung, Luftdruckgeräte. Warum mhm. mache ich in Zukunft nicht auch Badethermostate? Warum mhm. biete ich nicht auch, warum fange ich nicht an, ein Hotel aufzumachen? So, also nach links und rechts schauen über den mhm. Tellerrand hinaus. Mhm. Ich persönlich bin ein riesengroßer Fan davon, mhm. dass wir ausprobieren müssen in anderen Branchen, mhm. wenn wir uns darauf besinnen, was in unsere Kernkompetenzen. Mhm, und wenn die Kernkompetenz zum Beispiel ist, wir sind die besten Dienstleister im Bereich Service, After Sales etc., mhm. dann könnte ich das hernehmen und sagen, das funktioniert aber auch in anderen Bereichen. Mhm. Ja? Und das finde ich schon sehr spannend. Deshalb, ich bin immer großer Fan von breit bevor mhm. tief, mhm. Ist aber natürlich oft in der Praxis genau mhm. andersrum. Mhm. Weil da, wo man sich auskennt, bleibt man natürlich mhm. auch. Ne? Mhm. Ich glaube aber, man muss die Komfortzone verlassen, mhm. um wachsen zu können. Mhm. Persönlich, das wird bei dir bei Positiv Führen ähnlich sein, aber auch organisationell. Mhm. Wenn ich aus der Komfortzone rauskomme, mhm. dann erlebe ich Wachstum.
Könnte ja zum Beispiel auch heißen, ich bin super gut mit meiner Bude im Maschinenbau irgendwie aufgestellt, aber mein künftiges Business liegt vielleicht gar nicht im Vergleich mit anderen Maschinenbauern, sondern eher im Service, in irgendwelchen Abo-Modellen oder sonst was, oder?
Ja, total. Ja. Und da sind wir wieder bei Familienunternehmen. Wenn wir im Thema Nachfolge sind, gibt es ja dann oft diese Ausgründungen von großen Familienunternehmen, wo man sagt, hey, meine Nachfolgerin, mein Nachfolger kann sich mal auch in diesem Bereich ausprobieren, mhm. weil es ein bisschen weg vom Kerngeschäft mhm. ist. Ja, auch eine spannende Option, mhm. dann, die viele mhm. Familienunternehmen machen.
Mhm. Eine Firma mit einer guten Innovationskultur schaut wie aus? Gibt's da so ein paar, weiß ich nicht, hast du eine 2x2-Matrix oder hast du ein paar Bullet Points oder ein paar Erkennungsmerkmale dafür?
Ganz, ganz, ganz wichtig ist Führungsstil. Also mhm. der Fisch stinkt vom Kopf, sage mhm. ich da ganz gern. Ne? Also du kannst keine Innovationskultur haben, mhm. wenn das alles noch sehr hierarchisch, diktatorisch von mhm. oben top-down mhm. gemanagt wird. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist tatsächlich der Wille, den Status quo in Frage zu stellen. Mhm. das erlebe ich ganz oft, dass das nicht passiert. Mhm. Haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Ne? Aber ich meine, ich kann dir mal das Beispiel bringen von der Polaroid-Kamera. Mhm. Edwin Land hat 1950 eine Kamera entwickelt, die war wie jede andere Kamera. So. Mhm. Dann geht er mit seiner Tochter Jennifer in den Urlaub. So, mit dieser Kamera. Macht ein Foto von Jennifer. Und Jennifer sagt dann zu dem Vater, hey, Daddy, warum kann ich das Foto nicht direkt sehen? Mhm. So 99,9% der Menschheit hätte einfach geantwortet, weil es nicht geht. Mhm. So, was sagt er? That's a great question. Und erst daraufhin hat er das Labor in die Kamera gebaut. Mhm. Und dann weiß jeder, was mit Polaroid passiert ist. Ne? Riesenerfolgsgeschichte. Aber mir geht's darum, Status quo in Frage zu stellen. Mhm. So, ja, wir haben immer so Fotos gemacht, aber es könnte auch anders gehen.
Kennst du ja schon aus meinem Podcast. Auch in dieser Episode gibt es immer wieder kleine Zwischenbemerkungen, Einwürfe, Gedanken, Ideen, die mir in der Vorbereitung währenddessen oder nach dem Gespräch gekommen sind. Und eins hast du vielleicht wirklich schon gemerkt, im Hintergrund wird mal hier ein Stuhl gerückt oder klappert da eine Gabel gegen den Teller. Wir führen dieses Gespräch nicht im akustischen Reihenraum, sondern bei Max im saucoolen Büro seiner Agentur Philoneos mitten im Gärtnerplatzviertel in München. Und da wird halt auch gegessen, Mittagspause gemacht und so weiter. Hier kommt mein Lieblingsbeispiel für Innovation. Kein Apple, kein Google, nichts aus dem Silicon Valley, sondern ein chinesischer Hersteller von Haushaltsgeräten. Haier. Circa im Jahr 2000 klingelt im Callcenter von Haier das Telefon. Ein Bauer ist dran und sagt, ja, hier Erntezeit, meine Maschine ist verstopft, funktioniert nicht mehr, zu viel Dreck drin. Kundenservice kommt, überprüft die ganze Geschichte und stellt fest, nicht die Klamotten, nicht der Dreck in den Klamotten war das Problem, sondern in dieser Maschine wurden Kartoffeln gewaschen. Süßkartoffeln. Tja, und jeder deutsche Waschmaschinenhersteller hätte jetzt was getan? Also ich vermute mal, genau, man hätte dem Kunden gesagt, wofür er die Maschine zu benutzen hat und wofür nicht. Was steht da in den AGBs, im Kaufvertrag und so weiter und so fort. Was macht Haier? Haier nimmt diesen Ball auf, entwickelt eine Maschine, die sowohl Kleidung als auch Kartoffeln, Karotten und anderes Gemüse waschen kann und ist inzwischen damit Weltmarktführer. Anderes Beispiel, auch von Haier, ein rattensicherer Kühlschrank. Auch hier wieder eine Beschwerde, also Auslöser. Mäuse oder Ratten haben es sich bequem gemacht. In der Peripherie dieses Kühlschranks haben die Kabel durchgebissen. Was ist die Lösung? Solidere Kabel, die verbaut werden, Metallplatten, die eben die Zugangslöcher abdecken. Weil die Landbevölkerung halt andere Nöte und Probleme hat als die Menschen in der Stadt. Auch super erfolgreich, dieser Kühlschrank. Ja, sind das nicht geniale Beispiele für Innovationskultur? Und wie gut sind wir da in Deutschland auch wirklich auf die Kunden, auf die Mitarbeitenden zu hören, die nahe dran sind? Ich bin mir da nicht immer so sicher. Und wäre es dann auch nicht besser, das Ganze in so einem Fall auch gar nicht erst Fehlerkultur zu nennen, im Sinne von, wir müssen aus diesem Fehler lernen? Natürlich ist das okay, wenn wir dazulernen wollen, aber hat hier eigentlich überhaupt jemand einen Fehler gemacht?
Ich bin kein Fan, und ich weiß, ganz viele sprechen davon, von Fehlerkultur, von dem Begriff. Mhm. Weil ich finde, wenn du Fehler machst, ohne daraus zu lernen, sind wir ehrlich, nicht so cool. Ja? Mhm. So, deshalb müsste das Ding Lernkultur heißen. Mhm. Das heißt, für mich ist eine starke Innovationskultur, sind das Organisationen, die eine Lernkultur haben. Mhm. Ich sage, hey geil, da haben wir schon wieder was gelernt. Ich hab Lust, was Neues zu lernen. Und ich habe hier einen Fehler gemacht, das ist daraus entstanden. Mhm. Dann ist es richtig toll. Mhm. Dann hat man die Innovationskultur und dann spannen wir den Bogen wieder zurück. Liegt an der Führungskraft. Mhm. Mhm.
Ich würde sagen, eine gute Lernkultur heißt für mich auch, aus den Erfolgen zu lernen. Schön. Und dafür zu sorgen, dass Erfolge nicht bloß Eintagsfliegen bleiben, sondern dass wir genauso gründlich, wie wir hinschauen, was Misserfolg, Defizit, Fehlschlag angeht, dass wir mindestens genauso gut hinschauen, wie hat es geklappt, dass wir mit Limited Kappa, Limited Manpower, On Time, On Budget dieses oder jenes geschafft haben und wie können wir dafür sorgen, dass wir das replizieren, verstetigen, wiederholen können.
Du als Leadership-Profi, ist das nicht was Deutsches, dieses nicht zu tun? Über Erfolge zu sprechen. Ich meine, wenn wir jetzt, keine Ahnung, in die USA schauen, jetzt man feiert sich ja viel mehr. Vielleicht auch ein bisschen zu viel für unsere Kultur, ja. Aber ich finde es schön, was du sagst. Ich glaube, man macht es viel zu selten, auch über die Erfolge zu sprechen und was man daraus lernt.
Ich schimpfe das Globak nur, genau, ja. Sag mal bei mir im Allgäu, bei dir am Bodensee daheim auch. ich habe schon den Eindruck, also wir so als Land der Ingenieurskultur, des Millimeterpapiers, wo irgendwie das Spaltmaß auf einen Millimeter genau irgendwie stimmen muss und alles andere ist halt irgendwie ein Fehler. Ja, und darauf schaut man und man schaut weniger auf das Gelingende, habe ich schon den Eindruck.
Schau, aber das ärgert mich wahnsinnig. Da geht direkt mein Puls hoch, wenn wir sprechen, weil das ärgert mich so an. Das ärgert mich teilweise schon an unsere Kultur, diese Negativitätsgesellschaft. Ja. Ne? Mhm. Also alles ist erstmal negativ. Dieser Drang zur Perfektion, der hat Deutschland sehr weit gebracht als Ingenieurswirtschaft, Kultur etc. Aber es geht jetzt halt in der heutigen Zeit, im Jahr 2024, viel mehr um Geschwindigkeit, viel mehr um Dinge auszuprobieren. Mhm. Das gleiche mit der Automobilindustrie. Mhm. Die reden heute noch drüber, ja, wir sind die qualitativ besseren Autos. Das stimmt. Aber haben die mal Kunden gefragt, was für die Qualität ist? Weil wenn ich ein E-Auto fahre, mir ist doch egal, ob das Spaltmaß perfekt ist. Ich will, dass die Software funktioniert. So, aber hast du mal ein VW reingesetzt und auf die Software rumgehämmert?
Furchtbar.
Da denkst du bis Ende 90er.
Ja, ja.
Aber trotzdem waren sie qualitativ die besseren Autos aus einer Selbstwahrnehmung.
Ja.
Aber für mich klafft halt diese Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung immer mehr auseinander. Und das ist halt die deutsche Ingenieurskultur, ja, die wir haben. Und ich würde sagen, wir sollten viel mehr die Perfektion in der Imperfektion finden.
Würdest du sagen, innoviert man in Deutschland oder vielleicht sogar im Dachraum anders als anderswo?
Anderswo auf der Welt?
Ja.
Ja, definitiv.
Inwiefern?
Wir investieren weniger, wir sichern uns mehr ab, bevor wir was ausprobieren. Mhm. Also andere Kulturen haben viel mehr dieses schnelle Ausprobieren, dieses Rapid Prototyping, Dinge mal auf den Markt werfen, Feedback einholen. Bei uns ist das erstmal absichern auf allen Fronten, bevor man was ausprobiert. Das macht uns langsamer, macht uns in der Qualität teilweise besser, wenn dann was auf den Markt kommt. Und jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt wichtiger? Ist es die Geschwindigkeit oder ist es die Qualität? Und wahrscheinlich liegt der Schlüssel irgendwo in der Mitte. Ne?
Ich habe im Moment, auch wegen anderen Sachen, auch echt manchmal Sorgen um unser Land. Und ein Thema ist, dass wir im Moment zumindest bei einem signifikanten Teil der Bevölkerung so eine Wissens- und Wissenschaftsskepsis entwickeln, wo ich mich auch frage, ja, sorry, wie wollen wir denn in manchen Bereichen auch wieder an die Spitze kommen oder zumindest vorne dabei sein, wenn wir Wissenschaft, Hochschule einfach nur so als die im Elfenbeinturm verteufeln. Erlebst du das auch so oder wie siehst du das? Max.
Ich erlebe es teilweise so und deshalb ist für mich auch so ein Appell, dass es viel mehr Institute gibt für Mittelstand, viel mehr Institute für Familienunternehmen. Weil was eine Uni schon hast, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat, sehr viel Fokus auf Startups, sehr viel Fokus auf Tech, sehr viel Fokus auf Riesenkonzerne. Und dann kommt natürlich der Mittelstand und die Familienunternehmen, die eigentlich so ein bisschen Motor unserer, nicht nur ein bisschen, starker Motor unserer Wirtschaft sind, die fühlen sich dann ein bisschen zu kurz gekommen. Ja. Und dann kommt natürlich sehr schnell dieses die im Elfenbeinturm. Ne? Mhm. Die wissen noch gar nicht, wie es bei uns abläuft und so weiter, was wir für Themen haben. Deshalb teile ich deine Beobachtung und deshalb mein Appell an die Universitäten, noch mehr Fokus auf Mittelstand zu legen.
Was ist ein Innovationslabor? Ihr macht, ihr betreibt Innovationslabore. Erklär mal, vielleicht an einem Beispiel, wie funktioniert das?
Voll gerne. Vielleicht kennt man den Modehersteller, die sind für Bodywear bekannt. Früher hätte man auch Unterwäsche gesagt, das Unternehmen Mai von der Schwäbischen Alb. Das ist so ein klassischer Fall, was wir schon mit vielen Unternehmen gemacht haben. Das ist eine tolle Unternehmung, ne? Über 1000 Mitarbeitenden, gibt schon sehr lange Markt, tolle Qualität, tolle Produkte. Aber die haben natürlich originär in ihrer Struktur keine Innovationsabteilung. So, was wir dann also machen, wir gehen da rein und gründen sogenannte hybride Innovationsteams. Das nennen wir HIT. Mit denen machen wir ein Innovationslabor. Das heißt, wir schulen die methodisch. Wie findet man neue Ideen? Was ist eigentlich eine Geschäftsmodellinnovation? Und so weiter und so fort. Ne? Wie erkenne ich Trends? Und dann schulen wir die, treffen die wöchentlich und begleiten die in diesem Labor. Was wir dann mit denen ermöglichen, ist, dass alle Mitarbeitenden Ideen einreichen können, wir die Ideen überprüfen und so eine Innovationskultur langsam entstehen kann. Das sind unsere Innovationslabore. Da kann dann in kurzer Zeit echt coole Sachen entstehen. Während Corona...
Was ist kurze Zeit?
Ja, also während Corona hat Mai die Produktion auf Masken umgestellt. Mhm. Das war ohne dieses Innovationslabor. Ja. Das Innovationslabor hat dann aber innerhalb von 3 Wochen verstanden, dass Unternehmen für ihre Mitarbeitenden Masken kaufen. Mhm. Also haben wir innerhalb von 2 Wochen eine eigene Landingpage aufgesetzt, wo du als Unternehmen die Masken bestellen kannst, dein Logo draufdrucken lassen kannst und haben da relativ schnell Umsatz generiert.
Okay.
Mhm. Ne? Also dieses Agile auch aus der Kernorganisation ausbrechen, andere Prozesse auch umgehen, die vielleicht manchmal so eine Art Lehmschicht sind für Innovation. Mhm. Und das sind dann unsere Innovationen. Labore sozusagen.
Mhm. Und dann bringt ihr auch Firmen um.
Dann bringen wir
Firmen um. Im Auftrag von Firmen.
Ja,
oder
also,
oder
ja,
wie heißt das? Kill Your Company.
Kill Your Company. Ja. Das ist ein Workshop-Format von uns für Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, wo wir uns mal wirklich einen Tag Zeit nehmen und sagen, hey, was müssten wir denn bauen, dass euer Geschäftsmodell absolut obsolet ist. Ja? Das ist ein sehr kreativer Workshop, der macht sehr viel Spaß. Ja. Aber nachher die Ergebnisse, wenn man die hernimmt, Teilaspekte von diesen Ergebnissen, das ist schon cool, weil da kommt man dann wieder auf neue Ideen und sieht vielleicht auch auf einmal Entwicklungen, Trends, neue Startups,
die Wettbewerber,
die man vielleicht davor gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja.
Spannend.
Also das macht immer viel Freude.
Okay. Ja, spätestens damit sind wir jetzt endgültig beim Thema Leadership und Führung. Erstmal noch eine ganz andere Frage oder eine viel grundsätzlichere Frage. Kann man so ein komplexes Ding wie ein Unternehmen überhaupt führen und steuern, in dem Sinne, ich werfe das in die Maschine rein und das kommt am Ende raus? Oder ist das nicht eigentlich ein total, wie soll ich sagen, hypertrophes Ansinnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, ich kann nur die einzelnen Menschen dazu befähigen, dass das rauskommt, was rauskommen soll. Das ist für mich Führung. Ich selbst habe Führung nie gelernt. Ne? Also ich bin ja, ich persönlich, wir haben ein 15-köpfiges Team, ich bin quasi so ins kalte Wasser geschmissen worden mit meinem Co-Gründer zusammen.
Wie ganz viele natürlich.
Ganz viele. Ja. Ne? Und dann, unser Leitsatz war immer, wir möchten so führen oder so eine Organisation bauen, in der wir selber gerne arbeiten wollen würden, wenn wir da angestellt werden. Mhm. So, das war unser einziger Leitsatz.
Und Kant eigentlich, ja.
Genau, ganz genau.
Ja.
Aber wir mussten uns natürlich ständig neu erfinden und dann feststellen, oh, das haben wir zwar so gemacht, aber eigentlich ist es gar nicht so gut. Und dann dem Team wieder sagen, hey, wir wissen, wir haben das so angefangen, aber wir haben selber gemerkt, das ist gar nicht der richtige Weg, wir müssen es so laufen. Mhm. So, diese Eigenerkenntnis, und das ist für mich das Wichtigste auch an Führungskräften, an modernen Führungskräften, ist diese Nahbarkeit, aber auch diese Transparenz, zu sagen, ich mache Fehler. Das wird so gewertschätzt von einem Team, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Und sich angreifbar zeigen. Und in allen größeren Unternehmen, in denen ich das erlebe, wo das passiert, da gibt's richtige Gänsehautmomente. Und auf einmal hat diese Führungskraft wirklich einen Status und es wird wirklich gesehen, gewertschätzt. Und da gibt's immer noch die anderen Unternehmen. Da ist es, nee, also kann ich ja nicht vom Team sagen, also ich habe Fehler gemacht. Ich mache keine Fehler, ich bin ja Führungskraft. So. Das ist für mich schon sehr wichtig.
In Teams, in Organisationseinheiten, in Firmen, vielleicht sogar in Firmengruppen, wo eine gute, eine hohe Innovationskultur herrscht. Was macht Führung da anders und besser als dort, wo das nicht der Fall ist?
Meiner Meinung nach geht es da um transformativen Führungsstil. Mhm. Also das heißt, ich bin nur noch Coach. Ich bin kein Chef, kein Vorgesetzter. Mhm. Ich versuche, meine Menschen zu befähigen. Ich stelle am besten Menschen ein, die besser sind als ich selbst. Grundsatz generell versuche ich ja auch so zu machen. Und das hat natürlich auch ein Ego-Thema. Ich darf mich ich fühle mich da überhaupt nicht angegriffen. Ich finde es wichtig, dass ich Leute habe, die besser sind als ich. So, dann geht es darum, ich bin Coach. Das heißt, ich versuche, den Raum zu schaffen, auch in großen Organisationen, dass mein Team diese Innovation voranschieben kann. Vertrauensvorschuss ist ein Riesenthema. Eigenes ausprobieren lassen. Verantwortung übergeben. Verantwortlichkeit, Ownership. Hey, das ist dein Projekt, treib es. Ja. Das sind alles so Themen, die für mich so moderne Führungsstile brauchen und vor allem, um Innovation zu ermöglichen. Letztendlich gibt es den Fachbegriff des Intrapreneurs. Den liebe ich. Und der wird auch in der Wissenschaft immer populärer, der wird in der Praxis immer populärer. Und das sind unternehmerisch denkende Menschen im Unternehmen. Ja? Das sind also Intrapreneure. Und ich glaube, jedes Unternehmen braucht Intrapreneure. Wir brauchen viel mehr Intrapreneure wie Manager in Deutschland, um voranzukommen. So. Also ist es meine Aufgabe als Führungskraft, in großen Organisationen Intrapreneure auszubilden. Und das sind Leute, die unternehmerisch denken. Was heißt unternehmerisch denken? Finde ich auch spannend. Wenn du die englische Definition von Entrepreneurship googelst, findest du keine Definition, wo dabei steht, die Person muss ein Unternehmen gründen. Mhm. Sondern in jeder Definition, die du findest, steht das englische Wort Opportunity Recognition drin. Also das Erkennen von unternehmerischen Chancen. Mhm. Das kannst du beibringen. Mhm. Und ich hätte gern, dass eben in großen Unternehmen, in Konzernen, Intrapreneure arbeiten, die unternehmerische Chancen erkennen. Mhm. Die nicht nur nach Schema F abarbeiten, sondern die sagen, hey, guck mal, das wäre doch eine Chance, das sollten wir noch machen. So, und das dann antreiben. So, das sind für mich Intrapreneure und das kann man meiner Meinung nach incentivieren mit Ideenprozessen. Man kann es in Weiterbildungen, das Mindset schärfen, aber eben nur mit einer Führungskraft, die das auch will.
Wie kann Führung zu diesem Mindset, zu dieser Intrapreneurship genau beitragen und diese fördern und stärken?
Zulassen, Fehler zulassen, investieren in die Leute, in letztendlich ins Ausprobieren kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ein Dreh- und Angelpunkt, aber da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, was mir oft auffällt bei Führungskräften, die schon ein bisschen ein seniorigeres Alter haben, dass die ihre Karrierewege immer mit den Karrierewegen der jungen Leuten vergleichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so, Max, bin 64 Jahre alt, bin Top-Manager bei, keine Ahnung, Siemens, dann bin ich durch 4 Assessment Center gegangen, durch verschiedene Führungskräfte, Tracks etc., habe mich da hochgekämpft, gebissen und dann sehe ich es ja nicht ein, dass der 34-jährige Christian jetzt kommt und auf einmal hier genau die gleiche Stufe hat wie ich.
So, wer kommt's doch?
Ja, also, das werde ich nicht anerkennen. Der hat ja der ist nicht durch den gleichen Schmerz gegangen wie ich. Ja, aber das muss man erkennen, dass mein Weg nicht mehr der gleiche ist von einer anderen Generation jetzt. Dass Karrierewege ganz anders sind.
Ja.
Nicht mehr linear. Ne? Die sind völlig fragmentiert. Und das muss man halt zulassen. Also das ist ein ganz großes Ego-Thema meiner Meinung nach.
Ja.
Hier hacke ich nochmal ein, weil wir an dem Beispiel von Max zu einem wichtigen Thema kommen, das am Ende natürlich mit guter, mit positiver Führung zu tun hat. Es ist eine total wichtige Aufgabe für Führungskräfte, weg vom eigenen Ego zu kommen. Das haben wir gerade gehört. Lebenswege, Arbeitswege sind heute einfach anders und hin zu einem Miteinander zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, was nicht bloß 0815 gestrickt ist, sondern auch wirklich individuell gestaltet ist. Und da gibt es ganz viele einzelne Aspekte, die wichtig sind. Es gibt mehr Teilzeit als Vollzeitkräfte mittlerweile in vielen Bereichen. Wir müssen als Arbeitgeber, als Führungskraft mehr denn je drauf schauen, dass wir einen guten Raum auch für Unterschiedlichkeit, für Diversität im Team schaffen, wenn wir überhaupt noch Mitarbeitende gewinnen und finden und binden wollen und so weiter. Am Ende hat jeder im Team sein oder ihr eigenes Set an Bedürfnissen. Und nur wenn ich die ernst nehme, können diese Mitarbeitenden wirklich gut arbeiten und ihre beste Leistung geben. Und natürlich heißt es aber auch, dass ich schauen muss, ja, und was sind denn meine Bedürfnisse als Führungskraft? Was sind die Bedürfnisse der anderen Kolleginnen und Kollegen im Team? Und was sind vielleicht auch die Notwendigkeiten von Lieferanten, von Kundschaft und so weiter? Aber nur dann, wenn ich das irgendwie ausbalanciere, nur dann kann ich auch langfristig als Unternehmen gut arbeiten. Ein Beispiel aus meiner Arbeit. Ich habe Mitte der 10er Jahre für einen Großkonzern im Finanzbereich gearbeitet. Da ging es sehr stark um das Thema Customer Centricity. Ja, der Kunde, der Kunde, der Kunde und. Das war so ein Fall, wo mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mir mal wieder klar geworden ist, die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden sollten für mich in der Unternehmensführung mindestens so wichtig sein wie die Bedürfnisse der Kunden. Also, um im guten alten Business-Englisch zu bleiben, neben der Customer-Centricity braucht's halt auch Employee-Centricity. Und über das Thema habe ich jetzt mit dem Max gesprochen. Kurzer Hinweis noch auf ein paar Podcast-Folgen für euch, die es zu diesem Themenbereich schon gibt. Jobcrafting ist da ein Stichwort, zu dem ihr hier bei Positiv Führen noch einiges finden und hören könnt. In den Shownotes die Links dazu.
Die wichtigste Kundengruppe, die wir haben, sind unsere Mitarbeitenden.
Ja.
Mitarbeitende first. Weil nur wenn die gut drauf sind, wenn die fit sind, wenn die Bock haben, wenn die motiviert sind, dann stellen die doch Kunden zufrieden. Wenn die verstehen, dass es Customer Centricity braucht, dann verstehen die unsere Kundenprobleme. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf die Mitarbeitenden fokussieren. Und ich liebe den Begriff Employee Centricity. Den benutzen ganz, ganz wenige.
Customer Centricity hieß ja auch für manche Unternehmen, manche Dienstleistungen auch die Möglichkeit, die Produkte und Dienstleistungen extrem zuschneiden zu können auf den individuellen Need und Bedarf und Fit.
Ja.
Und was würde das heißen, übertragen auf Employee Centricity?
Ja, also da habe ich ein neues Wort, pass auf.
Okay, bin gespannt. Ja, bestimmt auf Englisch.
Ja, sorry. Aber diese Individualisierung, von der du gerade gesprochen hast, die immer passiert ist in der Branche, ne? Wir haben ja alles individualisiert. Unsere Sneaker, unseren Kaffee, da kann wahrscheinlich deine Nähte im Autositz individualisiert
auf Könnte dich. Könnte ich, so. Ist mir wurscht, aber ja.
Genau, ja, so, ja. Ja. Ich glaube, dass das in Zukunft gar nicht mehr so relevant ist. Ich glaube, über was wir sprechen müssen, und deshalb nenne ich das jetzt nicht Customization, weil das wäre der Begriff, alles zu individualisieren. Ich nenne es Talent Customization.
Talent Customization. Genau. Schreibt es euch auf ins Vokabelheft.
Genau, also die letztendlich auf Deutsch die Individualisierung der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung.
Okay.
Warum ist es in Deutschland immer noch so, dass ganz viele Unternehmen sagen, du, ja, wenn du bei uns arbeiten willst, pass auf, hast 40 Stunden, 9 to 5, so ist es, friss oder stirb. Ja, ich weiß, du, in allen Unternehmen, die eine will 80%, der nächste 60%, die andere will mehr Gehalt, die andere vielleicht mehr Urlaubstage, die dritte Mobilitätskonzept. So, und dieser, wir schütten einen Einheitsbrei über die Leute. Und sagen, bei uns ist das so, finde ich zu Recht. Und ich weiß, das ist eine riesen HR-Aufgabe. Aber wir müssen es doch schaffen, das Thema zu individualisieren. Für unsere Kunden machen wir es auch. Also müssen wir es für die Mitarbeitenden auch machen. Die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Tja. Jeder. Unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Bedürfnisse.
Unterschiedliche. Ist durch Corona auch nochmal deutlicher geworden, habe ich den Eindruck. Ja, die Leute fordern das ein. Ja.
Und da muss man doch als Unternehmen herkommen und sagen, bis zu einem gewissen Grad, natürlich kann jetzt nicht jede Idee, jedes Bedürfnis irgendwie versuchen zu adressieren, aber bis zu einem gewissen Grad gibt es einfach verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten deiner Arbeitsbeziehung mit mir. Das finde ich extrem wichtig.
Du sagst, Riesenaufgabe für HR, ja, aber natürlich auch eine Riesen-Challenge für Führung, oder? Und auch für die direkte Teamführung. Und ganz ehrlich, wenn ich in der Logistik 35 Mann führe, die von 1. Januar bis 31.12. Pakete packen, dann habe ich da natürlich andere Möglichkeiten als in anderen Verantwortungsbereichen, oder?
Komplett. Ja. Aber die haben auch andere Vor- und andere Nachteile, ne? Ja, also, letztendlich, und das klingt vielleicht kontraintuitiv, ich glaube schon, dass Regeln sehr wichtig sind, auch bei Innovationen. Jeder spricht ja immer von der grünen Wiese und so weiter. Ich würde mal sagen, eine grüne Wiese überfordert auch viele Menschen. Du musst schon einen Zaun drumherum bauen.
Ja.
Und der Zaun sind halt die Regeln. Und ich glaube, umso mehr du individualisierst, umso mehr Regeln brauchst du auch für die Zusammenarbeit, dass es funktioniert.
Das Thema Ethik und Werte, Leitlinien, Prinzipien, die Leuchttürme meines Handelns. Wie wichtig ist das auch für Innovation? Was würdest du sagen? Welche Rolle spielt das?
Also schau, ich unterrichte an der Tomorrow University. Das ist eine ganz tolle Universität. Dafür jetzt quasi Schleichwerbung in deinem Podcast. Das ist eine reine Online-Universität, die wurde während Corona gegründet. Und da kannst du vor allem diese Sachen studieren. Entrepreneurship, Sustainability, AI, Technology. Aber es heißt bei uns eben nicht nur Entrepreneurship, sondern es heißt Responsible Entrepreneurship. Und ich glaube, wenn wir letztendlich wirklich Leute ausbilden wollen für Unternehmen, die eine Veränderung in der Welt herbeiführen, dann hat Ethik eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich würde es mehr wie nur Ethik nennen, ich würde sagen, ein Verantwortungsbewusstsein. Das fängt bei Innovation an, das fängt bei Unternehmensgründungen, geht das weiter, das geht zu Unternehmenspraktiken. Dieses Verantwortungsbewusstsein für unsere Welt. Nachhaltigkeit. So, Nachhaltigkeit aber nicht nur im ökologischen Sinne, sondern Nachhaltigkeit im sozialen Sinne, im ökologischen Sinne.
Und auch im ökonomischen
Sinne. Und im ökonomischen, also dieser Dreiklang. Und das ist extrem wichtig, die Leute darauf auszubilden, weil irgendwo sind halt auch Grenzen in unserer Welt da, ressourcentechnisch.
Ja.
Und deshalb glaube ich, ist es, um deine Frage zu beantworten, sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe ein Buch gelesen, diesen Sommer, philosophisches Buch, ein Berliner Philosoph, der aus Südkorea, glaube ich, stammt, der heißt Byung-Chul Han. Und der hat über unsere Sinngesellschaft geschrieben. Der hat einen ganz tollen Satz geschrieben. Der hat gesagt, ohne Sinnhorizont verkümmert das Leben zum Überleben. So, und das finde ich ganz, ganz wertvoll, auch für Organisationen. Der hat es im ganz anderen Kontext geschrieben. Aber wir wollen ja als Organisation nicht überleben, sondern wir wollen ja leben. Weil Leben heißt für mich gestalten. Also brauche ich einen Sinnhorizont. Also muss ich auch meinen Mitarbeitenden einen Purpose stiften. Sagen, warum arbeiten wir hier? Warum geben wir so viel unserer Lebenszeit tagtäglich darauf oder setzen darauf ein, um etwas zu verändern? Deshalb bin ich großer Fan von. So, weil ich mit meinem Team, ich will letztendlich den Mittelstand in Deutschland zukunftsfähig machen. So, dass unsere Wirtschaft da eine Zukunft hat. So, das ist der Purpose, warum hier jeder aufsteht, jeder hinkommt und sagt, ja geil, habe ich Bock, damit zu denken.
Ich weiß nicht, ob es ein bisschen Mittelstandsromantik ist, aber mein Gefühl ist schon oder meine Erfahrung, dass sich Familienunternehmen da nochmal leichter tun, das irgendwie auch zu leben, das auch die Leute spüren zu lassen, dass es da um mehr geht als ums nächste oder übernächste Quartalsergebnis.
100%
schon, oder?
Das ist der Grund, warum wir das uns so fokussiert haben.
Ja.
Auch als Beratung ist es ein ganz anderes Miteinander. Es ist ein Miteinander auf Augenhöhe. Es ist nicht, ach, jetzt kommt der Dienstleister her, jetzt drücken wir hier mal noch die letzte Stunde aus ihm raus, der soll ruhig nochmal hackeln heute Abend. Das ist was ganz anderes, weil es geht, wie du sagst, nicht um Quartalsergebnisse. Es geht um, wie schaffe ich es, mein Unternehmen in die nächste Generation zu überführen. Das heißt, auch bei Innovationen habe ich einen viel längeren Atem, etwas auszuprobieren. Weißt du, wenn ich bei BMW bin oder was ausprobiere und die nach dem ersten Quartal die KPIs nicht stimmen, dann heißt er den Lude, dann schmeißen wir da raus. Und so funktioniert das nicht. Und da haben auch keine Mitarbeitende Bock drauf. Ich bin ja schon lange an Universitäten und darf lehren. Und als ich vor 10 Jahren angefangen habe zu lehren, während meiner Doktorarbeitszeit, ein bisschen weniger wie 10 Jahren, dann haben Absolventen von der Uni, die wollten zu BMW, die wollten zu Mercedes, die wollten zu Audi. Ja, große Konzerne, starke Arbeitgebermarken. Wenn ich heute die Absolventen frage, die wollen entweder in Startups oder die wollen in mittelständischen Unternehmen, wo sie, wie du sagst, einen Purpose haben. Wo sie merken, ah ja, das macht Sinn, da zu arbeiten. Weil die das viel besser rüberbringen, wenn man da keine Nummer ist. Deshalb glaube ich, haben Familienunternehmen ein riesen Potenzial, wenn sie, und jetzt spannen wir den Bogen zu ganz am Anfang, ihre Tradition mit neuen Technologien, mit innovativen Methoden koppeln. Dann würde ich auch sofort in jedem Familienunternehmen anfangen.
Wenn wir jetzt irgendwie auch gesellschaftlich und politisch werden, dann nehme ich es ehrlich gesagt auch sowohl dem Inhaber, der Inhaberin oder einer Führungskraft in einem Familienunternehmen viel mehr ab, wenn die zum Beispiel sagt, hey Leute, hier die AfD zu wählen und wenn die hier an die Macht kommen, das ist eine echte Gefahr für uns, als wenn mir das irgendein Manager aus einem internationalen Konzern irgendwie von seiner Diversity-Folie irgendwie abliest, wo ich weiß, der hat vielleicht irgendwie in 3 Monaten eh einen anderen Job. Oder?
Also, und zweimal weißt du auch, das ist gar nicht seine Gedanken, weil die hat ihm jemand hingelegt, der muss es vorlesen. Nee, bin ich voll bei dir. Also, aber da bist du auch schon, was ist der Auftrag von den Familienunternehmen? Die haben auch so einen edukativen Auftrag, oder? Gerade bei jungen Auszubildenden, die irgendwie zu prägen, mitzuentwickeln. Genauso was zu sagen, ey, wenn ihr die AfD wählt, dann haben wir ein richtiges Problem, ja? Weil die das gar nicht umreißen vielleicht. Und das finde ich so schön daran. Also dieser Gedanke der Familie wird ja auch irgendwie ins Unternehmen getragen. Egal, welche Größe man hat. Zu sagen, hey, ihr als Team, wir sind eine Familie.
Max, schnall dich an. Es gibt 3 letzte Fragen, die ich immer stelle. Deine größte Stärke?
Menschen zu begeistern.
Dein wichtigster Erfolg?
Die Gründung meiner eigenen Firma, weil ich ganz tolle Mitarbeitende habe und die jeden Tag sehen darf.
Wofür willst du irgendwann mal in Erinnerung bleiben? Am besten auf alle Zeit.
Da muss ich ausholen, meine Teamassistenz hat mir an Weihnachten einen Brief geschrieben, hat sie reingeschrieben, sie wünscht sich für ihre Kinder, dass sie auch mal so einen Chef haben werden wie sie. Und da ging mir wirklich das Herz auf, weil ich glaube, so bleibt man in Erinnerung und so würde ich auch gerne in Erinnerung bleiben. Als Vorgesetzter, der Dinge ermöglicht.
Ich bin optimistisch.
Sehr gut.
Vielen Dank.
Danke dir.
Wir sind am Ende mit dieser Folge. Professor Dr. Maximilian Lude oder auch Max hat uns erklärt, was Innovation für ihn heißt, warum sie in Familienunternehmen manchmal am besten funktioniert und natürlich, wie gute, positive Führung sie stärken kann, sie fördern kann. Wie siehst du das alles? Was hat das mit Innovation und Leadership bei euch, bei dir zu tun, egal ob im Konzern, im Startup oder im Familienunternehmen? Was bleibt bei dir hängen für deine persönliche Entwicklung, für deine Führungsaufgaben? Lass es mich wissen. kontakt@positiv-führen.com oder in den sozialen Medien. Ja, und wenn dir gefällt, was du hier gehört hast, dann verbreite gern den Podcast und damit die positive Führung. Herzlichen Dank mal wieder an dich, lieber Hadi Röde, an das Ikone-Team, an dich als Zuhörer, als Zuhörerin und ganz besonders an dich, lieber Max. Wenn ihr euch für seine Arbeit interessiert, die Links zu ihm, zu seiner Firma und so weiter findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Positiv führen verabschiedet sich. Bleib positiv im Job und im Leben. Ciao, Servus, bye bye.